SWR 2 Wissen. Archivradio.
Hallo Saarbrücken, wir rufen aus Eichelscheid, der kleinen Grenzstation an der Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Tausende und Abertausende von Menschen sind von diesseits und jenseits der Grenze gekommen, um diesen Abend hier mitzuerleben. Heute Abend fällt hier die Grenzschranke. Auf der anderen Seite stehen schon die langen Kolonnen der Lastwagen, die um 0 Uhr hier in das Land hineinfahren wollen. Bald wird es 0 Uhr sein und dann wird die Grenze hier fallen.
Die Nacht vom 5. auf den 6. Juli 1959 bei einem Grenzübergang zwischen dem Saarland und Rheinland-Pfalz. Als Tag X ging er in die Landesgeschichte ein. Wir hörten den Reporter, den damaligen Hörfunkchef des Saarländischen Rundfunks, Wilhelm Diederich, und gleich spricht Franz Josef Röder, der saarländische Ministerpräsident.
Meine lieben Landsleute, in diesem Augenblick fällt die letzte Schranke, die uns noch vor dem übrigen Bundesgebiet getrennt hat. Damit ist auch das Saarland uneingeschränkt ein deutsches Bundesland geworden.
Das Saarland wird ein deutsches Bundesland. Das ist heute unser Thema im SWR 2 Archivradio, genauso wie die Geschichte des Nachbarbundeslandes. 60 Jahre Saarland und 70 Jahre Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Christoph König. Wir haben unsere Archive nach Originaltönen aus der Entstehungszeit der beiden Bundesländer durchsucht. Eine Auswahl davon werden wir in der kommenden Stunde hören und in den historischen Kontext einordnen. Dazu steht mir zur Seite der Historiker Professor Rainer Hudemann. 1959, wer mitgerechnet hat, wird festgestellt haben, das sind nicht 60 Jahre bis heute, sondern nur 58. Das Anschlussjahr des Saarlands war 1957. Und doch war dieser Tag im Juli so bedeutsam. Herr Hudemann, warum haben viele Saarländer diesen Tag X als eigentlichen Tag der Rückkehr nach Deutschland empfunden?
Weil das der entscheidende Tag für den Alltag gewesen ist. Die Zollschranken sind 1959 gefallen. Die Wirtschaftseinheit mit Frankreich und die Währungseinheit ist 1959 aufgehoben worden. Und das war ein langer Prozess. 1955 sollte es ein europäisches Statut werden. Das ist abgelehnt worden. Und die Gegner dieses Statuts haben das uminterpretiert, mit großem Erfolg, in ein Votum für die Rückkehr zur Bundesrepublik oder den Anschluss an die Bundesrepublik, besser gesagt. 1957 ist das dann politisch erfolgt, aber erst 1959 so, dass das Saarland wirklich voll dazugehörte.
Wir wollen nun die Geschichte der Reihe nach erzählen und schauen noch mal ein paar Jahre zurück. Seit 1947 hatte das Saarland eine eigene Landesverfassung. Ministerpräsident war Johannes Hoffmann von der Christlichen Volkspartei, der einst von den Nazis verfolgt wurde. Wir lernen ihn gleich im nächsten Archivton kennen. Wir hören eine Rede zum 4. Jahrestag der saarländischen Verfassung am 15.12.1951.
Ich möchte nicht nur im Namen der Regierung, sondern im Namen des Saarlandes und seiner Bevölkerung Herrn Minister Schnetter herzlich danken dafür, dass er an unserem Verfassungstag nach Saarbrücken gekommen ist und dass er diese Grüße der französischen Regierung und des französischen Volkes an das Saarland in dieser klaren und eindeutigen Versicherung der französisch-saarländischen Gemeinschaft auf dem Wege nach Europa hier abgegeben hat. Wenn Sie, Herr Minister, gesagt haben, das Saarland dürfe den von ihm beschrittenen Weg, neuen Weg, nicht verlassen, so bin ich sicher, im Namen der überwältigenden Mehrheit der Saarländer zu sprechen, wenn ich Ihnen sage, wir wollen und werden diesen Weg nicht verlassen.
Der damalige Ministerpräsident Johannes Hoffmann. Welchen Weg meinte Hoffmann damals, Herr Hudemann?
Den Weg nach Europa, wie er sein Buch genannt hat. 1951 hatte Hoffmann nach wie vor einen sehr, sehr großen Rückhalt für diese Politik, die ursprünglich von Frankreich sehr widerspruchsvoll und ungenau verfolgt wurde. Man wusste nicht genau, was man politisch wollte, aber man wollte die Wirtschafts- und Währungseinheit.
Also Frankreich wollte die Wirtschafts- und Währungsunion mit dem Saarland.
Das hat dann allmählich nicht mehr in die europäische und internationale Szene gepasst, vor allem nach der Gründung der Bundesrepublik. Und dann ist gegen 1951 etwa ein europäisches Konzept daraus erwachsen, das auch noch recht ungenau war, aber genau in Hoffmanns Konzept passte, nämlich aus der Saar eine internationale Brücke zu machen, insbesondere zwischen Deutschland und Frankreich. Hoffmann war ein Opfer des Naziregimes. Er hat emigrieren müssen nach 1935, wie ein erheblicher Teil seiner Landesregierung. Das sind also Menschen gewesen, die alle durch den Nationalsozialismus tief geprägt waren. Hoffmann hat daraus abgeleitet, was der Historiker Armin Heinen eine Demokratie unter pädagogischem Vorbehalt genannt hat. Das heißt, er war der Ansicht, man muss das politische Leben genau kontrollieren, damit nicht wieder, wie in der Endphase der Weimarer Republik, rechtsextreme nationalistische Kräfte die Oberhand bekommen. Das ist eine Politik gewesen, die ihm zugleich dann erhebliche Kritik eingetragen hat, weil sie zu einer recht starken Kontrolle der Parteien und der Presse führte. Zum Beispiel stand die Wirtschafts- und Währungseinheit mit Frankreich in der Verfassung von 1947. Wer dagegen war, war also nicht mehr auf dem Boden der Verfassung. Diejenigen, die gegen eine solche Wirtschaftseinheit waren, haben gesagt, das ist eine Diktatur.
Diese Eigenständigkeit des Saarlandes, hatte Johannes Hoffmann in der Bevölkerung dafür, für diese Politik, einen Rückhalt?
Bei den Landtagswahlen 1947 hatte Hoffmann einen gewaltigen Rückhalt. Das war interessanterweise auch noch bei den nächsten Landtagswahlen 1952 so. Viele erwarteten einen Protest durch weiße Stimmzettel. Weiße Stimmzettel waren in dieser Situation als Votum gegen Hoffmann zu interpretieren. Die erreichten aber nur etwa 25%. Das heißt, er hatte immer noch einen großen Rückhalt in der Bevölkerung, der aber schon ein bisschen gewissermaßen zu zerfasern drohte. Also was 1955 dann kommt, hat sich da schon angedeutet.
Was viele inzwischen vergessen haben, das Saarland hatte nicht nur eine eigene Flagge. Das Saarland war ein eigenständiger Staat und schickte eine eigene Nationalmannschaft in die Qualifikationsrunde zur Fußball-Weltmeisterschaft 1954. Und wie es der Zufall wollte, stand am 28. März 1954 ein denkwürdiges Spiel an. Das Saarland empfing den späteren Weltmeister Deutschland in Saarbrücken.
Hier ist Radio Saarbrücken. Wir beginnen nun mit der Reportage der zweiten Halbzeit des Ausscheidungsspiels um die Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Deutschland und dem Saarland aus dem Saarbrücker Ludwigsparkstadion. Am Mikrofon hören Sie Charlie Scholz, Radio Saarbrücken, und Rudi Michel vom Südwestfunk.
Hier ist das Stadion Ludwigspark in Saarbrücken mit dem Ausscheidungsspiel zur Fußball-Weltmeisterschaft Saar gegen Deutschland vor 53.000 Zuschauern. Die erste Spielhälfte liegt hinter uns und sie endete mit 1:0 für die deutsche Mannschaft durch ein Tor in der 36. Minute im Anschluss an den zweiten Eckball der deutschen Mannschaft durch Maxel Morlock. Aber liebe Hörer, draußen in Stadt und Land, zunächst wird Ihnen mein Kollege Rudi Michel die Mannschaftsaufstellung und eine Betrachtung über die erste Spielhälfte geben.
Das 1:0, mit dem Deutschlands Ländermannschaft im Weltmeisterschaftsausscheidungsspiel gegen die Saar nur in Führung liegt, mag Sie überraschen. Aber es mag Sie noch mehr überraschen, wenn ich Ihnen sage, dass dieses 1:0 noch nicht einmal verdient ist. Dass es genauso gut mindestens 1:0 für die Gastgeber hier heißen könnte, die eben wieder durch Clemens im Angriff sind, schon am Strafraum der deutschen Länderelf sind. Da ist drüben die Nummer 10, flankt Siedl, Kopfball, aber den holt sich Toni Turek aus der Luft. Ja, das mag Sie überraschen, denn die Saar-Auswahl hat über weite Strecken das Spiel gemacht. Und die deutsche Hintermannschaft, bedingt dadurch, dass sie gegen die Sonne spielen musste, stand vor einer sehr, sehr schwierigen Aufgabe. Klärte unrein, nicht astrein, brachte die Kopfbälle ebenso wenig weg wie die Fußabwehr. Und Toni Turek musste schon zwei, dreimal ganz tief parterre, um Verlusttreffer zu vermeiden. Das eine Tor erzielte, wie gesagt, Maxl Morlock in der 36. Minute. Es war ein Abstaubertor. Zuvor hatte Ottmar Walter den Pfosten getroffen. Keck hatte den Ball noch von der Linie schlagen können, der Saarverteidiger. Aber die anschließende Flanke von Rahn drückte Morlock über die Linie. Eben Eckball für die deutsche Elf, Kopfball und abgepfiffen aber wegen Abseits im 5-Meter-Raum der Saar-Auswahl, also Abschlag.
Ja, ich bin ja im Saarland geboren, Herr Hudemann, und man erzählt sich in meiner Familie noch immer von diesem Spiel. Ist das tatsächlich für die Saarländer ein bedeutsames Ereignis gewesen? Es schwingt ja ein gewisser Stolz mit.
Sie haben völlig recht, diese Aufnahme einzuspielen, das war ungeheuer wichtig. Gerade deshalb auch, weil das Saarland ja im Grunde genommen kein eigenständiger Staat war. Ich würde eher von Teilautonomie sprechen angesichts der starken französischen Kontrolle. Aber hier trat man als, in Anführungszeichen, eigene Nation auf. Das ist auch einer der Momente gewesen, die Frankreich dann besonders geschadet haben. Denn der französische Fußballverband hatte den großen Fehler aus französischer Sicht gemacht, die Aufnahme der saarländischen Mannschaft in seinen Verband nicht zu gestatten. Und dann haben die sich Deutschland zugewandt. Es gibt Historiker, etwa Johannes Großmann oder Armin Hein, die sagen, dass Frankreich die Saar wegen des Fußball verloren habe. Das war wirklich eine gute Mannschaft. Der Trainer war Helmut Schön damals, der ja dann legendär wurde in der deutschen Mannschaft. Der Fußball hat hier immer eine sehr große Rolle gespielt, spielt es weiter und ist von eminenter politischer Bedeutung, gerade in diesem Zwischenfeld zwischen Frankreich und Deutschland.
Das ist ja auch so eine Zwischenzeit. Wir sind jetzt im Jahr 1954 und die Verhandlungen stehen an über das Saarstatut im Rahmen der Pariser Verträge 1954. Es geht um die Frage, was soll aus dem Saarland werden? Und das ist auch eine Frage, die eben zwischen Deutschland und Frankreich stand. Das Saarstatut sah vor, dass das Saarland als europäische Region unter der Kontrolle der Westeuropäischen Union stehen und wirtschaftlich gegenüber der Bundesrepublik geöffnet werden sollte. Die Saarländer sollten über dieses europäische Saarstatut abstimmen am 23. Oktober 1955. Davor erlebte das Land vermutlich einen der heftigsten Wahlkämpfe in seiner Geschichte. Das belegt der nächste Archivton. Aufgenommen bei einer Gegendemonstration zu einer Rede des Ministerpräsidenten Johannes Hoffmann am 18. August 1955. Die Gegendemonstranten, hatten sich vor der Saarbrücker Wartburg versammelt, ein Gebäude, in dem früher der Reichsfunk Saarbrücken untergebracht war, und dort war 1955 dann auch Radio Saarbrücken. Hier lohnt es sich, noch einmal genau hinzuhören. Die Aufnahme ist nicht ganz ideal. Am Anfang des Liedes, das angestimmt wird, heißt es: Deutsch ist die Saar. Das war am Ende das angesprochene Lied zur Melodie des Steigermarsches Deutsch ist die Saar. Dazu Sprechchöre: Der Dicke muss weg. Damit ist Johannes Hoffmann gemeint, der Ministerpräsident. Später wird dann auch noch die erste Strophe der deutschen Nationalhymne gesungen. Herr Hudemann, waren das die typischen Töne der Gegner des Saarstatuts?
Ja, aber sie sind auch sehr vielschichtig. Zunächst mal ist die Wartburg ein wichtiger Ort seit jeher im Saarland gewesen, wichtiger Versammlungsort. Dort hat der Saarländische Rundfunk, den die Franzosen 1946 gegründet haben, auf der Basis des alten Radio Saarbrücken, eine ihrer vielen Aufbauleistungen, dort hatte der Saarländische Rundfunk auch seinen Sitz. Deutsch ist die Saar hat man auch 1935 gesungen. Also bei der Abstimmung, die nach dem Ersten Weltkrieg im Versailler Vertrag vorgesehen war, dass nach 15 Jahren eine Volksabstimmung über die Zugehörigkeit zu Deutschland oder zu Frankreich oder über die Aufrechterhaltung des internationalen Status erfolgen sollte, internationale Status, den das Saargebiet, wie es damals hieß, unter Aufsicht des Völkerbundes von 1920 bis 1935 schon hatte. 1955 werden relativ viele Elemente dieser außerordentlich scharfen Auseinandersetzung 1935, die ja dann auch einer der ersten großen internationalen Erfolge von Hitler wurde, mit ungefähr 90% Stimmen für die Rückkehr ins Deutsche Reich. Diese Lieder und Plakate und Karikaturen und so weiter haben viele der Gegner des Statuts 1955 wieder benutzt. Hier haben sie einen der lautstärksten und an den Rand der Gewalttätigkeit gegangenen Momente jetzt in der Aufnahme vorgeführt. Wir haben zugleich aber einen großen Unterschied zu 1935, der oft nicht recht gesehen wird. 1935 war das gegen Frankreich ein Kampf, der außerordentlich rassistisch auch geführt wurde, mit üblen Parolen, die das französische Volk herabgewürdigt haben, gegen die Völker des französischen Kolonialreiches und so weiter. Das ist 1955 weg. Wir haben also einen deutlichen Unterschied zwischen der nationalsozialistischen Zeit und der Zeit, ja, 10 Jahre nach Kriegsende, 6 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik, wo es eine sehr viel stärkere politische Auseinandersetzung ist.
Beide Seiten trafen dann auch im Saal gewissermaßen aufeinander. Dort ging es zur Sache in der Wartburg, nicht nur bei der Gegendemonstration vor dem Gebäude. Wir sind nun beim nächsten Ton direkt beim Rednerpult im Saal. Es spricht zuerst in dem Archivton Heinz Braun, Präsident der Europa-Union Saar, und dann Peter Zimmer, der damals Saarbrücker Oberbürgermeister war.
Ich möchte, bevor ich meine Begrüßungsansprache halte, darauf aufmerksam machen, dass es hier in dem Saal verstreut Störenfriede gibt, feindselige Burschen, die nach hier gekommen sind. Ich bitte alle, nicht zu rufen, still sein oder Maul halten, damit wir diejenigen, die schreien, sofort erkennen und packen. Ich habe hier das Hausrecht und ich gebe jedem, der hier hilft, die Ordnung herzustellen, einen Teil meines Hausrechts. Er darf jeden anpacken, der hier stört, und darf Gewalt brauchen.
Meine Damen und Herren, die Versöhnung und Verständigung ist da. Sie ist vertraglich festgelegt, vertraglich verbrieft von Deutschland und Frankreich. Und deshalb, meine Damen und Herren, sind wir grundsätzlich für Ja. Weil wir mit und für Europa für Ja sind. Und wir sind für Ja, weil wir mit und für Deutschland für Ja sind. Und wir sind für Ja, Weil wir mit und für die überwältigende Mehrheit aller Saarländer für friedliche Arbeit, Völkerverständigung und gegen nationalistische Völkerverhetzung sind. Aber denken Sie daran, spielen lassen wir nicht mit uns. Wir retten dieses schöne Werk nicht, um nachher von den anderen als Separatisten vor der Welt und vor den europäischen Völkern verschrien zu werden. Dafür sind wir nicht blöde genug, dass wir ein solches Spiel hinnehmen, dass die Bundesrepublik, die um das Ja zittert, auf der anderen Seite hier eine Milliarde hereinwirft, um uns für dieses Ja zu Separatisten stempeln zu wollen. Deshalb nochmals, es liegt in der Hand der Bundesrepublik. Für uns an der Saar ändert sich nicht. Dann bleibt es eben bei dem, was war. Und wir sagen der Welt, dass wir nicht das Saar-Abkommen abgelehnt haben, sondern dass wir dieses Doppelspiel der Bundesrepublik nur zu unserer persönlichen Diffamierung ablehnen.
Applaus für Peter Zimmer, den Saarbrücker Oberbürgermeister, hier in seiner Wahlkampfrede im August 1955 für das Saarstatut. Herr Hudemann, Zimmer spricht auch von der Strategie der Bundesregierung. Was meint er damit, wenn er sagt, dieses Spiel, das wollen wir nicht mitspielen?
Also zunächst ist hier ja deutlich, wie stark europäisch die Politik ist, die eben nicht gegen die Bundesrepublik gerichtet war von den Hoffmann-Leuten. Mit der Bundesrepublik nach Europa, also in Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik nach Europa, mit Deutschland nach Europa, sind die Slogans. Adenauer hatte die ganz klare Priorität, zusammengehen mit Frankreich. Die Saar hatte zweite Priorität, erste Priorität Frankreich und europäische Integration vorantreiben. Und er hatte aber, und das ist das, worauf Zimmer hier wohl anspielt, weil das sehr stark in der Diskussion immer wieder eingebracht wurde. Er hatte, wie damals schon erkennbar, den Hintergedanken, dass nach der Abstimmung ja ein neuer Landtag zu wählen sein würde und dass je nach der politischen Situation dieser Landtag dann auch würde beschließen können, die Saar doch in die Bundesrepublik einzugliedern.
Am Abend des 23. Oktober wurde dann das Ergebnis der Abstimmung verkündet. Im nächsten Ton werden wir das hören und da kommen einige der führenden Politiker an der Saar zu Wort. Wir haben zum Beispiel einmal Richard Becker, den Präsidenten der DPS. Dann kommt zu Wort Kurt Konrad, das war der erste Vorsitzende der SPD Saar. Und dann Heinrich Schneider, der erste Vorsitzende der DPS.
Das Gedränge hier inzwischen beinahe unerträglich geworden. Vor einem Wald von Mikrofonen, vor Hunderten von Bildreportern stehen die Führer der deutschen Parteien an der Saar auf dem Podium vor der großen schwarzen Tafel, wo die Abstimmungsergebnisse bekannt gegeben wurden.
Die Parteien werden nacheinander durch ihre Vorsitzenden zu der neuen Lage Stellung nehmen. Ich möchte nur noch darauf hinweisen, dass das Wahlergebnis eine qualifizierte Mehrheit erbracht hat, eine mehr als Zweidrittelmehrheit, und dass wir damit in der Lage sind, bei einer entsprechenden Vertretung im Landtag verfassungsändernde Gesetze zu beschließen.
Eben wurde die Nachricht durchgegeben, dass Ministerpräsident Hoffmann zurückgetreten ist. Dr. Heinrich Schneider hat aus der Pressekonferenz zur Kenntnis gegeben, indem er den Daumen nach unten drehte.
Die Deutsche Sozialdemokratische Partei sie die Zugehörigkeit der Saar zu Deutschland als notwendige Voraussetzung für eine dauerhafte Verständigung und Freundschaft mit Frankreich an.
Jetzt spricht Dr. Heinrich Schneider.
Meine Damen und Herren, mir ist soeben das Stichwort gegeben, die Regierung Hoffmann oder Herr Hoffmann selber seien soeben zurückgetreten. Ich kann also die Forderung als erfüllt erklären, die die deutschen Parteien nach dem Wahlergebnis heute Abend bereits schriftlich mitgeteilt haben.
Ja, vielleicht zunächst einmal noch zu der Interpretation dieses Wahlergebnisses. Es ist natürlich reine Propaganda, wenn Heinrich Schneider hier von den deutschen Parteien spricht. Die Ja-Sager betrachteten genauso das Saarland als Zugehörigkeit zur deutschen Kultur. Also da sind wir mitten im Wahlkampf weiter. Man muss noch mal daran erinnern, in den Abstimmungszetteln stand kein Wort von einem Anschluss an die Bundesrepublik, sondern es ging um Ablehnung oder Annahme eines europäischen Statuts. Und diese Neinsager, wie man damals sagte, haben es sehr geschickt mit einer gut orchestrierten Propaganda fertigbekommen, in dem Vorfeld der Abstimmung das umzuinterpretieren in eine Entscheidung für die Eingliederung in die Bundesrepublik. Das hat auch sofort in der Nacht der Abstimmung die französische Regierung akzeptiert, diese Interpretation. Der Ministerpräsident hat Adenauer angerufen und gesagt, wir akzeptieren die Rückkehr der Saar in die Bundesrepublik. Wir müssen nur jetzt überlegen, wie wir das machen. Und das wurden dann sehr lange Verhandlungen.
Am 1. Januar 1957 tritt das Saarland dann schließlich der Bundesrepublik Deutschland bei. Bei der Feierstunde spricht dann auch der von uns schon angesprochene Bundeskanzler Konrad Adenauer. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus seiner Rede.
Seit dem 17. Jahrhundert hat immer wieder die Saarfrage eine störende, ja manchmal eine vergiftende Rolle gespielt. Das ist nun vorüber, meine Damen und Herren. Und wir danken Gott, dass dem so ist. Denn nun ist die Bahn frei für eine enge gemeinsame Arbeit beim Zusammenschluss Europas, für eine gemeinsame Arbeit beim Aufbau einer friedlichen Welt. Die Welt, meine Damen und Herren, ist ungeordnet und friedlos. Sie ist voll von ungelösten Problemen. Die Saarbevölkerung, Frankreich und Deutschland haben gezeigt, wie es möglich ist, Konflikte, die zuerst unlösbar schienen, doch zu lösen. Sie zu lösen auf der Grundlage des Menschenrechts der freien Selbstbestimmung und im Geiste des Friedens und der Versöhnung. Ich habe eingangs meiner Ausführungen von den Deutschen im Osten gesprochen. Ich gebe die Hoffnung, ich wiederhole es, nicht auf, dass auch im Osten Lösungen möglich sind auf gleicher Grundlage. Lösungen, die allen beteiligten Völkern zum Segen und zur Wohlfahrt gereichen werden. Seien Sie sich bewusst, dass Sie alle jetzt wieder dem gemeinsamen deutschen Vaterlande angehören, dessen Wahrspruch ist Einigkeit und Recht und Freiheit. Und ich bitte Sie, meine verehrten Herren und Damen, mit mir einzustimmen in den Ruf, unser geliebtes deutsches Vaterland, es lebe hoch, hoch, hoch.
Diesen Ausschnitt habe ich gewählt, weil Adenauer hier nochmal eine ganz neue Dimension eröffnet. Wir blicken auch nach Osten, sagt er, in der Hoffnung auf eine Wiedervereinigung. Durften sich die Deutschen damals durchaus Hoffnung machen, Herr Hudemann?
Also zunächst mal ist dieses dreifache Hoch, das man ja an sich am Geburtstag singt oder ruft, sehr bezeichnend. Das ist eine ganz demonstrative Absage an die Nazi-Propaganda, die eine völlig andere Sprache hatte 1935. Aus heutiger Sicht würde ich ja beinahe sagen, so unrealistisch war Adenauer nicht mit seiner Magnettheorie. Das heißt, dass er glaubte, dass die Demokratien langfristig dann doch die kommunistischen Diktaturen im Osten überrunden würden. Damals diese kleine Wiedervereinigung, wie man das dann genannt hat, ist ja sehr schwierig gewesen. Deshalb hat das auch so lange gedauert, bis man die Integration eines völlig anderen Wirtschafts- und Sozialsystems in die Bundesrepublik gelöst hatte. Bei der großen Wiedervereinigung 1990 war man ja in einer Situation, wo man ungeheuer schnell handeln musste. Aber die sehr sorgfältigen, langen Überlegungen dieser Kommissionen 1955, 56 und dann in der Umsetzung danach, in der Saar-Eingliederung, hätten sicherlich 1990 noch mancherlei Hinweise geben können, wie man derart komplizierte Probleme effizient löst.
Also Sie würden auch sagen, der Begriff kleine Wiedervereinigung ist durchaus ein guter.
Er ist gut, aber vor allem auch, weil er so vieldeutig ist. Da steckt sehr viel mehr drin, als man damals übersehen konnte.
Wenn wir aus heutiger Sicht auf das Saarland schauen, dann vergessen wir schnell, dass die Aufteilung der Bundesländer im Südwesten durchaus auch anders hätte laufen können. Und damit kommen wir zum zweiten Thema unseres Archivradios heute, 70 Jahre Rheinland-Pfalz. Als die Amerikaner noch die linksrheinischen Gebiete nach dem Krieg besetzt hatten, liefen schon die Planungen für eine deutsche Provinz. Von Mai bis Juli 1945 gab es einen Oberregierungspräsidenten der Provinzialregierung Mittelrhein-Saar in Neustadt an der Weinstraße. Hermann Heimerich hieß dieser Mann, er hatte das Amt inne. Und 10 Jahre später, 10 Jahre nach der Gründung des Bundeslandes Rheinland-Pfalz, erinnert er sich in einem Radiointerview an diese Zeit.
Zunächst herrschten über die Abgrenzung dieses Gebietes starke Unklarheiten. Es wurde aber sehr bald deutlich, dass die Provinz außer der Pfalz, das früher zum Land Hessen gehörende Rheinhessen, dann die ehemaligen preußischen Regierungsbezirke Koblenz und Trier und das Saargebiet umfassen sollte. Das Saargebiet war ein integrierender Bestandteil dieser Provinz.
Dieses gemeinsame Gebilde aus Saarland und Rheinland-Pfalz wurde dann aber gleich wieder aufgelöst, als die Franzosen dann die Kontrolle über die Gebiete von den Amerikanern übernahmen. Herr Hudemann, warum lösten die Franzosen diese Gebietsfrage auf eine andere Weise als die Amerikaner? Warum war das Saarland dann ein gewissermaßen eigenständiges Gebiet unter französischer Kontrolle?
Diese ganze Gründung von Rheinland-Pfalz ist hochspannend, weil sie intern, was damals die deutsche Bevölkerung nicht wissen konnte, enorm kompliziert war. Die Franzosen hatten eine lange historische Tradition sozusagen zu bewältigen, aus der ganz verschiedene Konzepte resultierten. De Gaulle war in seinen Geheimdirektiven 1945, die ich damals gefunden habe, noch sehr unpräzise. Der wollte im Grunde zu Hessen und Pfalz einerseits und zu Trier-Koblenz andererseits zurück, aber hat das nicht genauer ausformuliert. Intern waren unterschiedliche Konzepte. Durchgesetzt hat sich schließlich gegen Teile seiner eigenen hohen Verwaltung der oberkommandierende General König, der beschlossen hat, wir machen ein Gesamtland auf dem linken Rheinufer ohne die Saar. De Gaulle hat von vornherein Annexionen abgelehnt, aber eine Sonderstellung der Saar mit ihrer sehr wichtigen Industrie war in Frankreich sozusagen eine Selbstverständlichkeit und die Öffentlichkeit war zu sehr großem Teil auch für Annexionen gewesen gegen den Regierungschef. In Rheinland-Pfalz ging es um das zukünftige Gesicht Deutschlands. Um es extrem zu verkürzen, war die rheinland-pfälzische Lösung das Ergebnis der französischen Überlegungen, dass ein Bundesstaat wohl die Zukunft sein würde und nicht zu vermeiden sein würde. Rheinland-Pfalz war hier ein zentraler Punkt. Denn Bundesstaat hieß, man braucht starke Länder, so wie die Amerikaner das von vornherein gesehen haben. Starke Länder hieß nicht 2 oder 3 verschiedene Länder auf rheinland-pfälzischem Boden, sondern dies ohne das Saarland als eigenständiges Land zusammenzufassen, um ein möglichst großes Gewicht gegen die Zentralgewalt, die ja 1949 dann mit dem Grundgesetz kam, zu haben.
Im November 1946 begannen dann die Beratungen über eine Verfassung für das Land Rheinland-Pfalz in Koblenz, wie es eben die Franzosen nun in den Grenzen festgelegt hatten. Es gab schon im Dezember eine Übergangsregierung unter Wilhelm Boden. Wir wollen jetzt aber einen wichtigen Politiker kennenlernen, ähnlich wie im Saarland Johannes Hoffmann, der dann später die Geschicke des Landes prägen wird, Peter Altmaier. Der wird nach Wilhelm Boden dann Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz. Wir wollen ihn kennenlernen mit einigen Archivtönen. Zunächst ein Ton aus dem Dezember 1946.
Durch die Bildung der neuen Regierung hat das neue Land Rheinland-Pfalz einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Wege der Neuordnung der staatlichen Verhältnisse unserer rheinisch-pfälzischen Heimat zurückgelegt. Durch die Bildung einer Staatsregierung neben der beratenden Landesversammlung werden die ersten Umrisse demokratischer Staatsgestaltung sichtbar. Ich spreche von ersten Umrissen demokratischer Staatsgestaltung, denn der staatsrechtliche Grundsatz und Zustand unseres politischen Lebens, der für die kommenden Monate durch die beiden Faktoren der Staatsregierung und der beratenden Landesversammlung bestimmt sein wird, bedeutet ja noch keine vollendete, sondern erst eine werdende Demokratie. Es scheint mir notwendig zu sein, diese Tatsache scharf und klar herauszustellen. Allerdings müssen wir uns bewusst sein, dass die beste Verfassung stets totes Papier bleibt und wie ein Kartenhaus zusammenbrechen wird, wenn nicht das Volk mit wirklich demokratischem Geist erfüllt wird und wenn nicht außerdem dem demokratischen Staate gewisse Entwicklungsmöglichkeiten eingeräumt werden, die ihm in den Augen des Volkes einen Daseinswert und eine Existenzberechtigung verleihen. Schon die Weimarer Demokratie war mit der undankbaren Aufgabe belastet, die Liquidation eines verlorenen Krieges vorzunehmen und dem Volke alle damit zwangsläufig verbundenen Lasten und Beschwerden aufzubürden. Auch unsere junge Demokratie von heute befindet sich in der gleichen Situation. Sie sieht nicht nur die Notwendigkeit, sondern darüber hinaus auch die ethische Verpflichtung sowie der Gutmachung des vom Nationalsozialismus unseren europäischen Nachbarvölkern angetanen Unrechts.
Peter Altmaier, übrigens auch gebürtiger Saarländer, im Dezember 1946 war er Regierungspräsident von Montabaur und er war Mitglied der beratenden Landesversammlung von Rheinland-Pfalz.
Zunächst einmal ist sehr bemerkenswert, was er am Schluss sagt, nämlich die Verantwortung Deutschlands für den Zweiten Weltkrieg. Man sagt ja so häufig, dass die Deutschen in Anführungszeichen, die es so ja ohnehin nicht gibt, vom Dritten Reich jahrzehntelang nichts hätten wissen wollen. Hier haben wir einen der sehr vielen Belege dafür, dass selbstverständlich das eine große Rolle sofort nach 1945 spielte.
Im Mai 1947 stimmten die Bürger des Landes für diese Verfassung, vor 70 Jahren also. Aus dieser Zeit haben sich deutlich weniger Originaltöne erhalten als zum Beispiel aus der Zeit der Saarabstimmung 1955. Über die Gründe kann ich an der Stelle nur spekulieren. Einerseits war so kurz nach dem Krieg das Material sicher auch knapp, die technische Infrastruktur womöglich nicht wiederhergestellt. Andererseits hatten die Überlebenden schlicht andere Sorgen. Aber Herr Hudemann, wie kam denn dieses Gebilde Rheinland-Pfalz in der Bevölkerung an?
Ja, da waren auch einige Franzosen sehr skeptisch. Der Militärgouverneur Héthier de Boislambert, einer der engsten Vertrauten von de Gaulle, hatte Paris gesagt, das schafft ihr nie. Er hat es nur sehr viel komplizierter ausgedrückt. Die vier Landesteile Pfalz und Hessen-Pfalz und Regierungsbezirk Koblenz und Regierungsbezirk Trier sind dermaßen verschieden. Das klappt nicht. Gut, dann hat Paris im August 1946 das beschlossen, dieses Land zu gründen. Und dann hat Héthier de Boislambert sehr intensiv daran gearbeitet, dieses Land aufzubauen und zu konsolidieren. Und ja auch mit Erfolg. Die Zustimmung der Bevölkerung zu diesem neuen Land ist allmählich gekommen. Es gab dann später noch eine ganze Reihe von Spuren, wie schwierig das war. Die CDU hat ihre vier Teillandesverbände beibehalten. Das ist vielleicht ein besonders deutliches Zeichen, dass das kein Selbstläufer war. Aber auf der anderen Seite war natürlich der Rückhalt für demokratische Strukturen außerordentlich breit.
Altmaier wird dann nach der Zustimmung zur Verfassung Ministerpräsident des neuen Landes Rheinland-Pfalz. Und wir hören hier noch einen Ausschnitt aus seiner Regierungserklärung im Juli 1947.
So vermag auch die jetzt von Ihnen berufene Regierung unserem Volke zunächst nichts zu versprechen als die Aussicht auf ein Dasein voller Not, Entbehrung und schwerster Arbeit. Wie sollen wir unserem Volke verschweigen, dass der Tiefpunkt noch vor uns liegt? Aber wir sind der Auffassung, dass der deutsche Mensch und insbesondere das Volk unserer rheinland-pfälzischen Heimat der Lage sein wird, auf diesen Engpass politischer und wirtschaftlicher Not zu durchschreiten.
Ein neuer Landesvater, der nicht zu viel versprechen will, der auf die großen Mühen hinweist, die noch kommen werden. Traf Altmaier damit den Ton der Zeit, Herr Hudemann?
Ja, das ist genau das, was die Franzosen wollten. Die Franzosen haben in der ganzen eigentlichen Zone sehr darauf geachtet, dass es demokratische Verfassungen werden. Also das, was Altmaier hier den Mitgliedern der beratenden Landesversammlung als verfassungsgebender Versammlung vorträgt.
Was Altmaier eigentlich meint, wenn er von Not und Entbehrungen spricht, das wird deutlich aus dem nächsten Archivton. Wir hören einen Ausschnitt aus einem Beitrag, der 1947 im Landfunk gelaufen ist. Thema: die erste Sitzung des neuen Landtags und die Ernährungslage in Rheinland-Pfalz.
Es ist natürlich, dass die Bildung der neuen Regierung die Aufmerksamkeit des Parlaments außerordentlich beansprucht. An solchen Tagen pflegt das parlamentarische Leben in allen Ländern am intensivsten zu sein. Es muss jedoch ausdrücklich festgestellt und anerkannt werden, dass der Landtag in der politischen Spannung des Augenblicks keineswegs den Alltag vergessen hat und die Sorge um das tägliche Brot schwerer als alles andere auf ihm lastet. Minister Stübinger hat mitgeteilt, dass für den Anschluss an die neue Ernte 30.000 Tonnen Getreide erforderlich sind. Davon sind 20.000 Tonnen gesichert. Die fehlenden 10.000 Tonnen müssen durch Einfuhren und durch die Erfassung der Restbestände im eigenen Lande aufgebracht werden. Man könnte demjenigen, der glaubt, so wenige Wochen vor der neuen Ernte seien in unserem eigenen Lande noch nicht erfasste Getreidemengen vorhanden, für einen unheilbaren Optimisten halten. Man sollte annehmen, dass jeder weiß, in welcher Notlage wir uns befinden, dass in unseren Städten verzweifelte Anstrengungen gemacht werden müssen, um einen völligen Zusammenbruch der Ernährungslage zu vermeiden. Man könnte glauben, es gäbe nirgendwo einen landwirtschaftlichen Erzeuger, der nicht alles daran setzt, auch das letzte Getreidekorn dorthin zu schaffen, wo Menschen bitteren Hunger leiden. Und doch ist es so. Die Behörden haben lange gezögert. Sie haben immer wieder gemahnt und gehofft, es kämen doch noch einige Tonnen in die leeren Getreidesilos. Schließlich sahen sie sich genötigt, außerordentliche Maßnahmen zu ergreifen. Wenn diese Maßnahmen keinen Erfolg gehabt hätten, könnte man immerhin mit einer gewissen Genugtuung feststellen, dass der Bauer das Äußerste getan hat. Leider aber hat die Durchführung dieser Maßnahmen Zeichen einer ungeheuerlichen Verantwortungslosigkeit erbracht. Schon die ersten Durchsuchungen in kleinen abgelegenen Dörfern förderten tonnenweise Getreide zutage, das nicht abgeliefert worden war, das man zurückgehalten hatte und verborgen hatte, um damit Geschäfte zu machen. Schmutzige Geschäfte mit dem Hunger. Bis jetzt sind im Ganzen bereits 1.000 Tonnen nicht abgelieferten Getreides sichergestellt worden. Es scheint, dass es Bauern gibt, die nur auf die Erfassungsmethoden und die Druckmittel des Dritten Reichs reagieren. Diese konsequenten Vertreter des Eigennutzes sollten sich einiges überlegen. Sie sollten sich überlegen, dass die Demokratie keineswegs gesonnen ist, sich vor ihnen lächerlich zu machen. Sie sollen daran denken, dass Demokratie Herrschaft des Volkes bedeutet. Dass ein Volk zwar viel Geduld haben kann, dass die Stimmung eines hungernden Volkes jedoch von heute auf morgen auf eine höchst gefährliche Weise umschlagen kann. Die große Zahl derer, die da in ihren Dörfern sitzen und nicht einen Bruchteil von dem verloren haben, was die Ausgebombten und Flüchtlinge in diesem Krieg opfern mussten, sollten sich klar darüber sein, dass der Krieg zwar zu Ende ist, dass seine Folgen aber höchst wirksam sind. Und ein hungernder Volksteil, besonders wenn er in der Überzahl ist, allzu leicht geneigt ist, die Verteilung der Lasten so vorzunehmen, dass jene, von denen er glaubt, dass sie am wenigsten unter dem Krieg gelitten haben, nun am stärksten betroffen werden. Eine solche Entwicklung wäre umso tragischer, als auch die große Zahl derjenigen Bauern davon betroffen würde, die sich ihrer Verantwortung bewusst im Kampf gegen den Hunger alles getan haben, was sie tun konnten.
Der Hungerwinter 1946-47 beeinflusst natürlich die Politik und die Berichterstattung. Das war ein Radiobeitrag aus dem sogenannten Landfunk aus dem Jahr 1947. Herr Hudemann, wie ernst war die Lage damals?
Überaus ernst. Das war zunächst mal die schlechteste Ernte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in weiten Teilen der Welt, was man in Deutschland damals nicht zur Kenntnis genommen hat. Dieser Beitrag ist relativ fair. Auch in der kollektiven Erinnerung wird die schwierige Ernährungslage ähnlich wie damals den Besatzungsmächten häufig zur Last gelegt und vor allem den Franzosen. Etwa der Hartmann-Bund, die Interessenvertretung der Ärzteschaft, hat 1947 von einem Hungerkrieg der Alliierten und einem Rachekrieg gegen die deutsche Bevölkerung gesprochen. Der Hintergrund ist sehr interessant. Zunächst einmal in der deutschen Situation die leeren Getreidesilos. Gut, sie sind einerseits leer, weil die Amerikaner die zugesagten Getreidelieferungen, die Frankreich für die Zone brauchte, nicht geliefert haben, um Frankreich politisch unter Druck zu setzen. Frankreich konnte selber nichts liefern. Frankreich hatte in weiten Bereichen bis 1949 selber noch Lebensmittelkarten, also ein Bewirtschaftungssystem. Die Franzosen haben gehungert. Die Situation in Deutschland war erschwert durch den schwarzen Markt. Den hat es unter dem Dritten Reich wegen des Parteiterrors so gut wie nicht gegeben. Gab es überall sonst in Europa. Entsteht dann ab 1946. Aber die Bevölkerung wendet sehr viel Energie auf, um auf dem schwarzen Markt was zu essen zu finden, aber kommt immer weniger dran. Drittens muss man aber vor allem sehen, vor der Kapitulation hat Deutschland ja auf Kosten der besetzten Länder gelebt. Nehmen wir nur die Ukraine, über 10 Millionen Tote, teilweise durch die Massenmorde, teilweise durch Schwerstarbeit, Straßenbau und so weiter vernichtet. Aber zu sehr großem Teil hat man sie einfach systematisch verhungern lassen, um das Getreide der deutschen Bevölkerung zugutekommen zu lassen. Dazu kommt auf nationalsozialistischer Seite die angeblich so erfolgreiche Wirtschafts- und Finanzpolitik, die tatsächlich durch einen kaum nachvollziehbaren Dilettantismus gekennzeichnet war. Und in dem Moment, wo die Partei zusammenbrach, im Verlauf des Frühjahrs 1945, dann auch total in sich zusammenbrach, 1946 lagen in Trier die amtlichen Rationen bei etwa 600 Kalorien. Das war die amtliche Ration für das Konzentrationslager Buchenwald unter den Nationalsozialisten. Aber Frankreich hatte auch nichts, was es hätte liefern können.
Die Frage, die die Bevölkerung dann beschäftigt hat, wie mache ich meine Familie satt in diesen Zeiten, wenn es so wenige Zutaten gab? Und ein gutes Zeugnis für diese Frage ist ein weiterer Archivton, den ich gefunden habe in dem Landfunk aus dem Jahr 1947. In diesen frühen Rundfunksendungen gab es auch Rezepte speziell für die Nachkriegsküche.
Sie möchten wissen, für wie viele Personen die Rezepte gelten? Unsere Rezepte sind immer für 4 bis 6 Personen berechnet. Also für die Suppe 40 Gramm Haferflocken, das sind 4 gehäufte Esslöffel voll. 1¼ Liter Wasser, 250 Gramm Spinat und etwas Milch. Wenn Sie mal nur eine kleinere Menge Spinat erhalten, ist es zu empfehlen, eine Spinatsuppe oder einen Spinatsalat zu bereiten. So reicht es für alle. Kennen Sie aber auch schon die Spinatkartoffeln? Noch nicht? Dann hören Sie weiter gut zu. Spinatkartoffeln bereiten wir aus 1 Kilo Kartoffeln, 1 Kilo Spinat, etwa 1 Esslöffel Mehl, etwas Wasser und so noch vorhanden Hefeflocken oder Hefepulver. Wie Sie es kochen sollen? Oh, das ist sehr einfach. Die geschälten Kartoffeln werden in Würfel geschnitten und mit wenig Salzwasser gar gekocht. Dann gibt man den geputzten und gewaschenen Spinat hinzu, der feinnudelig geschnitten sein soll. Man lässt mit dem angerührten Mehl durchkochen und schmeckt ab. Wenn Hefeflocken oder Hefepulver noch vorhanden sind, gibt man davon zum Schluss unter das Gericht. Und in Ermangelung von Zwiebeln geben wir auch noch Schnittlauch über diese Kartoffeln.
So haben sich Kochsendungen im Verlauf der Jahrzehnte in Deutschland verändert. Das Credo war, Hauptsache es reicht für alle. Die Bevölkerung hatte mit der Nahrungsknappheit zu kämpfen 1947. Kurioserweise war ja das Kapitel Landesgrenzen des Landes Rheinland-Pfalz noch lange nicht abgeschlossen. 1975 gab es noch eine Volksabstimmung in Teilen des Bundeslandes über die Zukunft der Grenzen. Dazu habe ich noch einen Beitrag gefunden, in dem auch Passanten zu Wort kommen. Der wurde gesendet am 16. Januar 1975 im SWF.
Rund 2/3 aller wahlberechtigten Bürger des Landes Rheinland-Pfalz können am Sonntag über eine heute kurios anmutende Frage abstimmen. Ob sie weiterhin Rheinland-Pfälzer bleiben wollen oder ob ihre Heimat Nordrhein-Westfalen oder Hessen angegliedert werden soll. Dieser Volksentscheid geht auf Volksbegehren aus dem Jahre 1956 zurück, die sich auf den Grundgesetz Artikel 29 stützten. Dieser Artikel ermöglichte Volksbegehren in jenen Gebietsteilen, die bei der Neubildung der Bundesländer nach dem Kriegsende ohne Volksabstimmungen ihre Landeszugehörigkeit geändert hatten. 18 Jahre nach dem Volksbegehren tut man nun den zweiten Schritt. Sehr spät, sehr teuer und vermutlich ohne Folgen. Denn niemand rechnet damit, dass die notwendigen 25% zusammenkommen, die eine Rückgliederung in andere Bundesländer wünschen. Die Parteien betrieben keine Kampagne zur Erhaltung von Rheinland-Pfalz. Sie können sich des Landesbewusstseins ihrer Bürger sicher sein. Auch die Befürworter einer Abtrennung von bestimmten Gebietsteilen sind kaum hervorgetreten.
Was wissen Sie vom Volksentscheid am 19. Januar 1975?
Das ist eine Frage, ne? Also ich kann Ihnen da wenig und gar nichts sagen. Ne?
Volksentscheid weiß ich überhaupt nichts.
Da weiß ich nichts davon, vom Volksentscheid.
Der Volksentscheid soll meines Wissens im Januar durchgeführt werden, um die Frage einer Neugliederung in Gang zu bringen. Im Augenblick halte ich das für völlig verfrüht, solange man sich noch nicht im Klaren darüber ist, was mit Deutschland überhaupt geschieht.
Also ist vor mir was gemacht worden, so genau weiß ich nicht darüber Bescheid. Es wäre besser, wir würden im Rheinland-Pfalz bleiben.
Die Passanten interessiert die Volksabstimmung über die Grenzen von Rheinland-Pfalz nicht mehr. Das war eine Umfrage aus dem Jahr 1975 und ich vermute, das Ergebnis dürfte heute kaum anders ausfallen. Anders verhält es sich vielleicht mit dem Saarland, das kleinste Flächenbundesland. Oft wird ja gefordert, es doch vielleicht mit Rheinland-Pfalz zusammenzulegen, vor allem aus Kostengründen. Dagegen gibt es den ausgeprägten Lokalpatriotismus an der Saar. Die Frage schmerzt mich als gebürtigen Saarländer, Herr Hudemann, natürlich etwas. Aber wann werden wir wieder über diese beiden Bundesländer abstimmen?
Das weiß ich nicht. Ich habe 14 Jahre in Trier gelebt, seit damals die Uni dort gegründet wurde. Und bin dann weitergezogen ins Saarland. Und mein Eindruck von den beiden Ländern ist, dass sie tief verschieden sind. Zum Beispiel ist das Saarland weitaus internationaler als Rheinland-Pfalz, wenngleich Rheinland-Pfalz da in den letzten Jahren auch erheblich aufgeholt hat. Was man einsparen kann, kann ich nicht so recht beurteilen. Man braucht dann ja statt Landesregierung Regierungspräsidien. Ich sehe das nicht unbedingt kommen, aber ich bin kein Prophet. Aber die O-Töne, die Sie jetzt hatten, sind ja im Sinne Ihrer anderen Fragen in dieser Sendung hochinteressant. Denn 1956 schon war die Abstimmungsbeteiligung bei diesem Volksentscheid ja gering. Und von denen haben damals zwischen 14% und 25%, also von diesen ganz wenigen, noch dafür gestimmt. 1975 waren es auch wieder, je nach Teil, zwischen 7% und 14%, also fast überhaupt niemand.
Das heißt also, maximal ein Viertel der Befragten hat in den einzelnen Gebieten für eine Neugliederung der Grenzen des Bundeslands Rheinland-Pfalz gestimmt.
Die spiegeln einerseits wider, dass die Zusammenführung dieser vier Landesteile durchaus sehr schwierig war, so wie der Gouverneur Hettier de Bois-Lambert das damals 1946 gesehen hat. Und auf der anderen Seite, dass das gelungen ist.
Also im Grunde ein gutes Schlusswort für diese Sendung, 60 Jahre Saarland und 70 Jahre Rheinland-Pfalz. Das war das SWR2 Archivradio. Ihnen vielen Dank, Herr Professor Hudemann, für die historische Einordnung unserer Archivtöne und vielen Dank natürlich auch den Kollegen des Archivs des Saarländischen Rundfunks und des SWR für die viele Hilfe bei der Suche nach den Tönen. Die ungekürzten Stücke können Sie übrigens auf unserer Internetseite hören, swr2.de/archivradio. Dort finden Sie auch alle anderen Themen, die wir im Archivradio schon bearbeitet haben. Im Frühjahr wird es dann noch eine weitere Ausgabe des Archivradios geben, dann mit Originalaufzeichnungen von Sitzungen des Reichstags der Weimarer Republik. Vielleicht hören wir uns dann wieder. Ich bin Christoph König. Vielen Dank fürs Zuhören.